Es war wieder ein großer Spaß. Martin, wir haben das wieder ordentlich gemacht. Fiese Fragen von Fabian beantwortet.
Finde ich auch.
Wirklich, wirklich.
Wir haben uns gut gehalten, auf jeden Fall.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem Podcast. Geht um Vögel, heiß reingezwitschert. Neben mir sitzt Martin Rümmler.
Hallo.
Und ich heiße Fabian Karwinkel und wir freuen uns auf eine neue Episode. Wir sind zu dritt, das sei schon mal verraten, bevor ich verrate, wer hier bei uns sitzt, zumindest digital, möchte ich einmal Danke sagen an alle, die für mich war es gestern, bei der Exkursion in Berlin dabei waren. Wir hatten trotz in der Woche, trotz ein bisschen miesem Wetter, echt eine tolle Exkursion und schöne Rotdrosseln und Singdrosseln, die gesungen haben. Gut, ich gebe zu, Rotdrosseln-Beobachtungen sind oft zu dieser Jahreszeit Vögelchen, die am Himmel fliegen und einmal so zieh sagen. Aber es war wirklich total schön, euch kennenzulernen, mal Gesichter dazu zu haben, zu den Hörenden. Und vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, und digital zugeschaltet ist uns aus dem hohen Norden, würde ich fast sagen, Silke Hartmann, auch bekannt als die Vogelguckerin. Hallo Silke.
Hallo Fabian. Und hallo Martin.
Welcome back, kann man sagen, denn wir haben schon mal eine Folge zusammen aufgenommen, die Folge 17. Das war im Dezember 2023. Leute.
Und jetzt sind wir bei Folge 75 und damit kommen wir gleich zur Überleitung.
Oh, Martin, du bist einfach der Mann der Überleitung.
Ich bin der Überleitungsking. Genau, aber erzähl doch mal, was hast du uns mitgebracht? Ich habe heute nichts dabei.
Ich glaube, damals bei Folge 17 hatten wir das noch nicht eingeführt, dass wir zu jeder Episodennummer einen unnötigen oder extrem nötigen, wie man das sieht, Vogelfakt mitbringen. Und zur Zahl 75, oder habe ich mich wieder überschlagen, 75 ist nämlich die Summe des Namens Martin. Also wenn A 1 ist, B 2 ist, dann ist M zum Beispiel 13. Mhm. Und zählt man alle Buchstaben zusammen, also M 13, A ist 1 und so weiter, kommt man auf die Summe bei Martin von 75. Auch der Kolkrabe und Pirole, hier muss man den Plural wählen, haben die gleiche Summe wie du, Martin. Also ihr gehört zusammen. Fabian hat leider 33 und es gibt keinen Vogel mit der gleichen Zahl. Aber Silke, dein Name ergibt 56 und hat damit die gleiche Summe wie eine ganze Gruppe, nämlich Eule hat auch 56.
Schön.
Mensch. Ja. Da befinde ich mich ja in guter Gesellschaft.
So. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, Martin sind ja auch die Mehlschwalben zum Beispiel oder die Uferschwalben im Englischen. Also das von stimmt. Daher haben wir auch noch einen Vogelbezug.
Wir halten fest, du hast ganz viele Vögel und ich habe keinen.
So, na toll.
So Silke, bevor wir dich vorstellen und nochmal über deine Bettenburg, die du dir da aufgebaut hast, damit der Hall schön da ist. Das sieht professionell aus, oder?
Ja, ich hatte noch nie eine Bettenburg. Ihr wart das mit der Bettenburg letztes Mal.
Stimmt.
Ich habe jetzt
du
hier
hast eine Wand.
Ich habe einen Schallparavent. Ja, und Boah. Auf dem sind auch Vögel praktisch.
Ja, das sind Gänse, oder?
Genau.
Ja, schön.
Silke, jetzt finde ich, trägst du ein bisschen dick auf, ehrlich gesagt.
Ja, Entschuldigung.
Mit dem
also
Gold.
Ihr sitzt in einem professionellen Podcast-Studio, da musste ich hier wohl ein bisschen nachrüsten.
Hey, sowas gibt's. Das brauche ich auch für zu Hause. Sehr cool.
Das ist mega gut.
Okay. So, wir fangen an. Die Einsendung kommt von Lydia per Mail. Und sie schreibt, Hallo Fabian und Martin. Danke so sehr für eure tollen Vogelgeschichten, die ich seit Anfang an liebe. Ihr ladet doch oft tolle Gäste ein. Beispiel Silke. Wen ich da irgendwie vermisse, ist Kalle Nibbenhagen von Ornithologie für Anfänger, der neben euch meine wichtigste Quelle für federweiche Erlebnisse ist. Irgendwie wäre für mich als Birder-Fangirl ein Träumchen, wenn ihr mal was zusammen macht. Euch in seinen Videos zu sehen, wäre genauso flauschig. Alles Liebe, Lydia.
Also. Ja, vielen Dank, Lydia, für die charmante Mail.
Und an der Stelle, Kalle, wenn du das hörst, eine herzliche Einladung zu reingezwitschert. Und ich habe nach dieser Mail ihm geschrieben und er hat gesagt, mach da. Und ich würde sagen, Silke, du bist hier, Kalle kommt vielleicht irgendwann, wäre doch gelacht, wenn da jeder irgendwie sein eigenes Süppchen kocht. Lass uns gerne mal etwas zusammen machen.
Die Vogelnews.
Fabian, du hast uns News mitgebracht und zwar aus der großen Welt des Social Media.
Ja, das muss auch mal sein. Und normalerweise informieren wir uns, aber In dieser Folge seid ihr ziemlich im Blindflug, denn ja. Ich habe eigentlich alles geschwärzt, was
ich sehe hier, das sieht ja aus wie Confidential Files.
Ihr könnt euch nämlich vorstellen, wie mein Social Media Feed aussieht. Wahrscheinlich ähnlich wie eurer. Der ist ziemlich voller Birds. Und aus dieser Welt habe ich mal einfach ein paar Sachen mitgebracht. Und zwar Numero Uno. Die Überschrift Fischers Fritze, Rotkehlchen fängt Fisch. Und da meine Frage an euch, habt ihr das Video gesehen?
Ja, alles nickt.
Okay, alle nicken.
Und wahrscheinlich hattet ihr alle so einen offenen Mund wie ich, oder?
Was habt ihr gedacht?
Ja, genau. Das ist ja schon ein paar Tage draußen.
Ja,
ja, ich fand das auch total faszinierend.
Ja.
Mega gute Geschichte. Und dass man es dann gleich bewiesen sehen kann.
Ja, absolut.
Wer hätte das von Rotkehlchen gedacht?
Wirklich, wirklich. Die Kleinen sind echt zu allem fähig. Also ich erkläre euch das Video, falls ihr das nicht gesehen habt. Man sieht ein Rotkehlchen, wie es tatsächlich am Wasser steht und einen kleinen Fisch fängt. Und mit dem Fisch dann, also man sieht auch so ein bisschen, das kleine Rotkehlchen haut den so ein bisschen auch auf den Boden. Also ist schon irgendwie, man denkt schon, das weiß, was es tut und fliegt dann mit dem Fisch weg. Und ich habe mir das Original, das längere Video angeguckt. Da sieht man nämlich vorher noch einen Eisvogel. Ich glaube, den wollte Anke Kneifel, von ihr ist das Video, eigentlich filmen. Da sieht man den Eisvogel, wie er einen Fisch fängt und im Hintergrund sieht man dieses Rotkehlchen, wie das daneben steht und quasi zuguckt. Vielleicht nicht das erste Mal, aber danach fängt es diesen Fisch und das ist wirklich extrem cool. Und meine ersten Gedanken waren erstmal, wie momentan leider so oft, Oh, es ist halt bestimmt KI. Aber die Frau Kneifel, ich folge ihr schon lange und das ist ein echtes Video. Das wurde auch von Geo als Artikel aufgenommen. Das werden wir euch verlinken in den Shownotes. Guckt euch das mal an oder bei Social Media. Das ist wirklich sehr cool. Und damit bleiben wir beim Rotkehlchen und kommen zu der zweiten kleinen Social Media News. News? Social Media News. Es geht nämlich auch um das Rotkehlchen. Und zwar, Martin, kannst du die Überschrift eigentlich lesen?
Ja, das kann ich mal vortragen. Das ist Rotbrüsterli war gestern.
So, und das habt ihr bestimmt auch gesehen. Ein Rotkehlchen auf Helgoland wurde bei Instagram gepostet von dem Account Helgolands Nature. Und man sieht ein Rotkehlchen. Ohne Rotkehlchen, also ohne rote Kehle. Habt ihr das Bild gesehen?
Ich habe das Bild auch gesehen. Ich glaube, hast du mir das nicht sogar zugeschickt? Ja, oder irgendwie über den Algorithmus kam das auch bei mir in den Feed. Und ich habe das erst gar nicht als Rotkehlchen erkannt. Ich dachte, das wäre irgendeine sibirische Art oder irgendwas, was ich nicht kenne. Und war dann wirklich verblüfft, als ich dann im Text gelesen habe, dass es sich um ein Rotkehlchen handelt. Und zwar um eine Farbmorphe, der ein bestimmtes Pigment fehlt. Ne? Und dadurch ist dann auch der Rücken nicht so olivbraun.
Genau, es fehlen sozusagen die Pigmente, auch Melanin, für die warme Farbe. Und das Rotkehlchen ist ganz weiß-hellgrau. Aber man sieht die Umrisse von der Struktur her der Flächen. Trotzdem und von der Form erkennt man schon, dass es ein Rotkehlchen ist. Aber es sieht echt faszinierend aus. Also auch das verlinken wir euch oder schaut mal vorbei bei helgolands-nature bei Instagram. So, und bei der dritten Überschrift lese ich mal die Schlagzeile von der Bild vor. Natürlich. Amok-Amseln. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, was ist da denn wieder los? Und meine Überschrift ist, Krokusse hassen diesen Trick. Und der Nabo hat geschrieben, wenn die Amsel den Krokus anmacht. Habt ihr das auch gelesen?
Ich habe die Schlagzeile auch gelesen. Und ich glaube, die kommt auch jedes Jahr wieder, oder?
Ja, das ist irgendwie ein Thema, das immer wieder diskutiert wird. Ja.
Ja.
Die Amseln, die Amok laufen. Jedes Total. Jahr. Überraschung.
Okay. Aber ich bin auch jedes Mal, vergesse ich auch, was eigentlich der Grund dahinter sein könnte oder die Mutmaßung.
Was dahinter steckt, ist, dass gelegentlich Amseln zu dieser Jahreszeit, wo die Krokusse da sind und wo die Amseln in der Brutzeit sind oder in der Balzzeit, bevor sie brüten, Krokusse rauszupfen und ein bisschen zerschleudern. Gerade gelbe Krokusse scheinen oft Objekt der Begierde oder das Feindbild zu sein. Was dahinter steckt, ist, ja, ich meine, Amok-Amseln klingt wirklich heftig. Also, die Amseln sehen wahrscheinlich in dieser gelben Farbe, das triggert, also das ruft bei denen Konkurrenz hervor. Wenn die Sonne scheint, wenn zu der Jahreszeit ganz viel Testosteron da ist, dann erinnert dieser gelbe Krokus vor allem an den gelben Schnabel oder diesen gelben Lidring, den andere Amseln auch haben. Und das kommt eben dann bei der Amsel, das Signal, Feind oder Rivale muss sich vertreiben. Interessanterweise gibt es schon Studien von 1939 von Tin Bergen, wo es bei Stichlingen so ein ähnlicher Versuch gemacht worden ist. Stichlinge sind so kleine Fischchen, die bekommen so einen roten Bauch, die Männchen, wenn sie in der Balzzeit sind. Und es gibt Versuche mit so einem Stück Holz oder einem Stein, was man einfach unten rot angepinselt hat. Und dieser Trigger, dieser Auslöser von dieser roten Farbe an der unteren Körperhälfte, reicht in diesem Moment dem Instinkt von diesem Fisch zu sagen, oh, Rivale, Angriff. Fand ich auch ganz interessant. Also so in diese Richtung geht das.
Die armen Krokusse. Aber ich habe das noch nicht beobachtet. Du, Silke?
Nee, noch nicht beobachtet, aber ich freue mich immer wieder darüber, was Testosteron offensichtlich anrichten kann.
Wir blicken mal nicht in die politische Weltlage an dieser Stelle.
Ja, wie immer natürlich, wenn ihr mehr zu diesen Kurznews erfahren wollt, dann schaut in unsere Shownotes, da verlinken wir euch entsprechend die Seiten.
Thema der Woche.
Ja, und damit lasst uns ins Hauptthema starten. Und wir wollen uns den Superkräften und den Rekorden der Vogelwelt widmen. Und an der Stelle krame ich hier mal nach unten und halte ein schönes blaues Buch hoch.
Quasi in die Kamera.
Wo drauf steht,
ihr seht es natürlich nicht.
Die Superkräfte der Vögel. Und wer hat das denn geschrieben? Eine gewisse Silke Hartmann.
So ein Zufall.
Ich glaube, die ist total nett.
Habe ich auch gehört.
Die sollten wir uns mal in den Podcast einladen. Nein, Silke, du bist ja da, wahrhaftig und leibselig, sozusagen digital. Schön, dass du es nochmal einrichten konntest und dass wir heute über dein Buch und über die Superkräfte der Vögel reden können. Ich finde ja eigentlich, ist ja alles, was Vögel so machen, eine Superkraft. Ich glaube, das ist auch deine Intention dieses Buches. Und ich bin gespannt, Fabian, was du uns heute für Fragen auch mitgebracht hast. Das ist ja so ein bisschen wie das Quizformat, wie wir es damals auch hatten, oder?
Ja, genau. Ich dachte mir nämlich, ach, das wäre doch total cool, wenn wir so ein Quiz machen. Und ihr wisst gar nicht, worum es geht, irgendwelche Rekorde. Und ich frage euch dann das. Und dann gucke ich so, was habe ich denn notiert bei Folge 17? Und sehe so, oh, wir haben ein Quiz gemacht. Ich habe euch gesagt, ihr sollt euch auf keinen Fall vorbereiten. Eine gute Idee ist da zweimal geboren worden.
Aber bevor wir richtig einsteigen, Silke, vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen, was so deine Affinität zu Vögeln ist, was du in der Vogelwelt machst und ja, einfach ein bisschen was zu deiner Expertise.
Ja, sehr gerne. Also ich habe mich schon, wie viele, als Kind für Vögel interessiert, aber ich hatte in meinem Leben niemanden, der Vögel auch irgendwie nur wahrnehmen konnte und der sie mir hätte zeigen können. Und deshalb habe ich immer gedacht, da muss man irgendwas ganz Tolles für wissen, um Vögel sehen zu können. Und deshalb habe ich ganz lange das gar nicht für möglich gehalten, dass ich Vögel sehen konnte. Irgendwann habe ich dann gecheckt, es ist gar nicht so schwer, wenn man genau hinguckt und so. Und ich habe mir das selber beigebracht. Aber dadurch war mein Weg, glaube ich, nicht so ein klassischer. Ich habe das alles relativ alleine durchgezogen und habe mich auch in diesen bestehenden Gruppen, die ich so getroffen habe, immer nicht so wohl gefühlt und habe da so mein eigenes Ding gemacht. Und bin dann irgendwann ins Internet gegangen, weil ich gedacht habe, es muss doch Leute geben, die so drauf sind wie ich. Und die habe ich dann da gefunden und habe aber auch gemerkt, dass ganz viele Leute noch mehr wissen wollten über Vögel und habe dann angefangen, mein Wissen über Vögel und auch meine Begeisterung für die weiterzugeben. Ja, und der Rest ist so ein bisschen Geschichte. Darauf ist ja ganz, ganz viel entstanden. Unter anderem das Buch, das ihr gerade schon ins Mikrofon gehalten habt.
Genau, und du bist ja auch Podcast-Kollegin. Das heißt, du hast ja deinen eigenen Podcast, der auch sehr beliebt ist und den ich auch gerne höre. Die Vogelguckerin heißt ja, ne?
Vögel, aber cool.
Genau, der Vogelguckerin-Podcast. Vögel, aber cool.
Und man muss an der Stelle ja auch sagen, Buch ist ja, man darf ja nicht mehr Singular jetzt mittlerweile sagen. Es sind Bücher. Also es ist noch eins dazugekommen seit unserer letzten Episode. Und zwar Birding, entdecke die Wunderwelt der Vögel. Und das ist tatsächlich ein Mitmachbuch für Kinder ab 7 Jahre.
Genau, ja, das ist Mitmachbuch, finde ich auch ein total gutes Wort dafür, weil es ist, lädt so ein bisschen ein zum Entdecken, aber man kann auch direkt in dem Buch mitmachen. Es gibt so Aufgaben und so, aber man kann auch sich einen Stift schnappen und Rätsel lösen und irgendwas malen und ausfüllen und so. Das heißt, es ist wirklich ein interaktives Buch. Und es gibt zusätzlich dazu auch noch im Internet Sachen, die man sich angucken und anhören kann vor allen Dingen.
Du machst nämlich auch Kurse. Es gibt zum Beispiel den Rabenvogelkurs, den Vögel-Entdecken-Kurs und den Vogelstimmen-Kurs. Und ich weiß auch, dass du vorgestern für uns vorgestern hier beim Aufnahmetermin einen Vortrag hattest und es waren 400 Leute da?
Ja, genau. Das ist jetzt meine neue...
Das ist die neue Messlatte, ne?
Genau, das ist die neue Messlatte.
Sehr, sehr cool.
Ja, da war ich auch sehr beeindruckt.
Vielleicht kannst du noch mal kurz was zu den Kursen sagen und wie man da mitmachen kann.
Ja, also ich habe das ist mein großer Kurs, sage ich immer, aber es stimmt gar nicht so richtig. Naja, vielleicht. Das ist mein Einsteigerkurs. Das ist der Vögel-Entdecken-Kurs. Der geht über 6 Wochen. Da lernt man so die häufigsten und sichtbarsten Vögel in der Umgebung kennen und lernt auch so ein bisschen, worauf man achten muss, um Vögel zu erkennen. Was ist wichtig? Brauche ich ein Fernglas wirklich? Und wenn ja, welches? Also ein bisschen die Basics des Vogelguckens. Und man lernt auch die Stimme und das Aussehen und wo man die Vögel sehen kann. Und dann so vielleicht die nächste Stufe dazu ist der Vogelstimmenkurs, den ich jetzt habe. Und da lernt man tatsächlich die Vogelstimmen hardcore. Das ist ja was, was ganz vielen Leuten schwerfällt, sich die zu merken. Und da gibt es ganz viele verschiedene Methoden, sodass jede Person, die da mitmacht, die Methode findet, die zu einem am besten passt und vielleicht auch zu der Vogelstimme, die man gerne lernen möchte. Und so kann man sich die einfach ein bisschen besser merken. Und dann sind da noch so ein paar Spezialkurse dazugekommen. Den Rabenvogelkurs zum Beispiel, den habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Dieses Jahr plane ich einen Greifvögelkurs. Also ja, gibt immer viele coole neue Sachen bei Vögeln zu entdecken.
Ja, ich glaube, das hört nie auf. Und wir hatten aber schon das Thema Testosteron. Das will ich an der Stelle einmal thematisieren, weil du auch ein Angebot schaffst, was nicht nur, aber vor allem auch Frauen anspricht. Super wichtig, dass das viel mehr in der Szene passiert und dass es weggeht von diesem: Jo Martin, ich habe 1500 Vögel gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ein bisschen weniger wäre peinlich. So, dass es davon weggeht und hinkommt zu dem Naturschutzgedanken, zu jünger, weiblicher wird. Also da an der Stelle danke auch von uns beiden, dass du das machst. Mhm. Bevor wir jetzt hier zu unserem Quiz kommen, und ich freue mich schon wirklich sehr drauf, machen wir eine kleine Werbung, die wirklich top passt zu dem heutigen Thema.
Jetzt kommt Werbung.
Ich habe schon gesagt, besser hätte es kaum passen können, denn der Kosmos Verlag feiert die Superhelden der Lüfte. Der Verlag hat zum Beispiel auch die Superkräfte der Vögel verlegt oder das Nabu-Vogelbuch. Ja, und Grund für dieses beflügelte Jubiläum ist der Klassiker unter den Vogelführern, nämlich Was fliegt denn da, wird 90 Jahre alt.
Genau, und dieser Titel kommt zu seinem Geburtstag in einem ganz frischen Gewand und mit aktualisiertem Inhalt. Und egal, ob ihr das Original mit über 1800 Zeichnungen habt oder ob ihr das Buch als Fotoband habt oder haben wollt mit über 1400 Farbfotos, dazu gibt es dann auch noch Vogelstimmen und einen Artenquiz, nämlich über die Kosmos Plus App.
Und auch Gartenornis kommen bei diesem Jubiläum auf ihre Kosten mit dem Spiegel-Bestseller Gartenvögel lebensgroß oder dem Buch, das heißt Buch der Gartenvögel. Da werdet ihr auf jeden Fall exakt abgeholt und... Wir können noch mal 2 Bücher hier dezent empfehlen, nämlich Die Superkräfte der Vögel von Frau Hartmann oder das Nabu-Vogelbuch, was ich zusammen mit meinem Kollegen Peter Mayen geschrieben habe, wo es um ganz viele Fun Facts geht. Und bei den Superkräften, wenn ihr das gelesen habt, dann seid ihr auf jeden Fall heute gewappnet für diese Folge.
Ja, und ob es Elstern sind, die sich Gesichter merken und zwischen Menschen unterscheiden können, die ihnen entweder freundlich oder auch oftmals feindlich begegnet sind, oder ob es um Spechte geht, die mit derselben Frequenz hämmern, wie zum Beispiel der schnellste Mensch auf der Tastatur tippt. Mit diesen Titeln entgeht euch kein Vogel und kein Funfact mehr.
Alle Kosmos-Vogelbücher findet ihr unter www.kosmos.de und natürlich überall dort, wo es Bücher gibt.
Ende der Werbung.
So, ihr beiden, bevor es losgeht, dachte ich, wir versetzen uns mal zurück in den Dezember 2023. Und denken nochmal an die schönen Momente und ein paar kleine Passagen habe ich mal hier für euch mitgebracht aus unserer damaligen Folge, von unseren alten Ichs.
Eine 1-Cent-Münze wiegt mehr als so ein kleiner Kolibri, eine 1-Cent-Münze. 3-mal zum Mond und wieder zurück fliegt die in ihrem Leben.
Ja, Wahnsinn, für so einen kleinen Vogel.
Tageslicht oder überhaupt das Lebewesen, das das meiste Tageslicht abkriegt.
Oh wow. Ah, interessant.
Er konnte 50 Gegenstände erkennen, 7 Farben. Konnte unterscheiden, also größer, kleiner einordnen, konnte 150 Worte gezielt einsetzen, wenn er gemerkt hat, einer Person ging es nicht gut, das wird schon wieder, oder solche Dinge, also wirklich unglaublich, cooler Fakt, finde ich. Fühle mich wie so ein Kind, ich sitze hier in so einer selbstgebauten Bude aus Decken zu Hause und frage, wer ist denn der stärkste Vogel?
Der stärkste.
Ja, das waren kleine Einblicke aus unseren damaligen Zeiten. Und
als wir noch jung waren.
Genau, 2 Jahre jünger. Oh.
Und heute machen wir das ähnlich. Ich frage euch Dinge und ihr dürft einfach ein bisschen mitraten und ihr da draußen natürlich auch. Es sind diesmal nicht so die typischen Rekorde, die haben wir damals in der Folge 17 schon abgearbeitet. Sowas wie, wer ist der Größte, wer ist der Schwerste und so weiter. Heute sind so ein bisschen, ja, ihr werdet schon sehen.
Wir starten. Furchtbares.
Ja, ach doch, wir schaffen das. Das wird nicht furchtbar. Wir starten mit einer kleinen Quizmusik in das Quiz.
Uhu.
Okay, seid ihr bereit? Macht sich gemütlich.
Mhm.
Dann fangen wir mal mit etwas Bodenständigen an. Welcher Vogel hat denn den längsten Schnabel insgesamt in der Vogelwelt? Wer könnte das sein? Oder in welche Richtung könnte das gehen?
Das muss schon mal ein großer Vogel sein.
Es ist ein großer Vogel.
Insgesamt?
Insgesamt, ja. Mhm. Es gibt dann noch die Frage mit dem Verhältnis zur Körpergröße der Schnabel.
Welche Vogelgruppe kommt dir spontan ins Gedächtnis?
Irgendwas mit Wasser.
Ja, ne? Ich
glaube, ich einfach, weil es groß und langer Schnabel. Dachte an irgendwie so.
Ich habe es auch als Wasservogel vor mir und ich würde sagen, irgendwas aus den Pelikan, aus der Pelikangruppe.
Mm, ja.
Exakt.
Aber welcher? Ist ja Pelikan?
Das loggen wir
Braunpelikan.
Erst. Es ist der Brillenpelikan aus Australien.
Natürlich.
Und
das wussten wir.
Wirklich nicht schlecht, dass ihr sehr gut auf die richtige Gruppe gekommen seid. Mit bis zu, was schätzt ihr, wie groß?
Ui, also unter einem Meter,
ja.
Oder?
Es ist unter einem Meter, ist wirklich groß, Martin.
Okay, ein Meter wäre wirklich groß.
Wahrscheinlich würde er sonst so überkippen, wenn er noch größer wäre. Stell dir mal vor, ein Meter Schnabel
genau,
da vorne
ja.
dran.
Oh Gott, aber
es ist die Hälfte, ein halber Meter.
Ah ja.
Also bis zu einem halben Meter, was ihr euch mal vorstellen müsst. Das ist schon echt ziemlich groß. Mit dem Kehsack.
Was alles reinpasst.
10 bis 13 Liter passt da rein.
Wow, also wie
mit
so ein
dem
Eimer.
Kehsack. Das macht vor allem die Größe und dann dieser dehnbare Kehsack, dass so eine Menge reinpasst. Und Martin hat schon gesagt, ein ganzer Eimer voll Wasser sozusagen. Plus im Optimalfall für den Pelikan Fisch.
Fische.
Mhm. Und das Wasser drückt er dann wieder raus. Er schluckt keine 13 Liter und frisst den Fisch.
Wenn man auch mal Bilder davon sieht, wenn sie quasi beim Fangakt gefilmt oder fotografiert werden. Es sieht so merkwürdig aus, wie so ein Ballon, der da dran hängt. Also man kann sich das gar nicht so vorstellen. Also schaut mal nach solchen Bildern, das ist ganz faszinierend.
Doch viele Videos, wie sie versuchen, irgendwas zu fressen. Irgendwelche Kapibaras oder irgendwelche Menschen so am Bein. Also Pelikane sind schon witzig. Knapp dahinter ist übrigens der Schuhschnabel, ein afrikanischer Vogel, der auch ganz speziell ist, hat auch einen riesen
Schnabel. Den hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm.
Nee, ich auch nicht.
Okay, wer ist denn im Verhältnis zu seiner Körpergröße der Vogel mit dem... Okay.
Ich.
Ja.
Was du so ein Kind bist.
Ich schnipse hier mal kurz.
Ja.
Darf ich das bitte sagen?
Sehr gerne, sehr gerne.
Weil ich hatte meine Kolibri-Folge. Da ist es der Schwertschnabel-Kolibri.
Richtig.
Siehst du, ich wäre auf dem falschen Pfad gewesen. Ich wäre beim Brachvogel gewesen.
Ah, okay.
Ja, cool.
Der Schwertschnabel ist tatsächlich eine Kolibri-Art aus Südamerika, aus den Anden. Und schaut doch mal nach, wie der kleine Vögelchen aussieht. Wirklich extrem niedlich. Dieser Schnabel ist ungefähr 10 cm lang und die Gesamtlänge des Vogels ist ungefähr 24 cm. Also bei manchen Individuen sogar die Hälfte der Körperlänge, wenn man den Vogel ausstreckt, ist Schnabel. Also dieser Vogel besteht zu 50% aus Schnabel und sieht unglaublich aus. Also er hält ihn auch so ein bisschen hoch, wahrscheinlich damit er nicht vorne überkippt und ist extrem wichtig für die Pflanzen da. Martin, da gebe ich jetzt mal ab hier an den Botaniker.
Ja, ich erinnere mich da an, ich glaube, es war David Attenborough, eine tolle Naturdoku, wo dann auch gezeigt wurde, welche Pflanzen er bestäubt. Das sind Engelstrompeten, kennt ihr vielleicht, ne? Diese mit den langen tütenförmigen.
Die sind auch ziemlich giftig, ne?
Die sind auch giftig, genau. Ja. Oft auch als Kübelpflanzen gehalten, aber das ist unter anderem eine Art, die er dort bestäubt und entsprechend dann auch besucht, um Nektar zu sammeln. Und ich frage mich ja mal bei diesem kleinen Vogel mit diesem langen Schnabel, kann er den noch zum Putzen benutzen? Also kommt er an seine Bürzeldrüse ran?
Das kommt perfekt an seine Schwanzfedern.
Ja, genau, ne? Also an die Spitzen gerade mal.
Aber die haben Hals sieht schon schlecht aus, glaube ich.
Ja, ne? Da müssen
ja
die Füßchen kommen.
Ja,
aber faszinierender kleiner Vogel, also ganz toll.
Okay, wir bleiben beim Schnabel. Da habe ich nämlich eine Frage noch zu. Und zwar meine eigene Kategorie. Wer hat denn den verrücktesten Schnabel in der Vogelwelt?
Na gut, ist ja eine Definitionsfrage.
Ist eine Definitionssache.
Ne?
Aber vielleicht fällt euch irgendein Vogel ein mit einem verrückten Schnabel.
Die Kreuzschnäbel.
Ja,
die Kreuzschnäbel.
Das wäre auch meine erste Assoziation gewesen.
Total, an die habe ich auch gedacht. Aber ich habe dann noch einen anderen gewählt, weil ich dachte, die toppen das noch. Ein Wasservogel, der an der Wasseroberfläche langfliegt. Und mit seinem Unterschnabel, also dieser Vogelart hat einen ganz starken Unterbiss, Unterschnabel könnte man quasi sagen.
Ja, die Scherenschnäbel heißen die, ne?
Richtig, richtig. Eine Vogelgruppe, die total verrückt ist. Die fliegen dicht über die Wasseroberfläche und halten den Unterschnabel ins Wasser. Der ist vorne, der ist ziemlich lang und extrem spitz, auch so ganz dünn spitz, dass das Wasser perfekt dran vorbeigleitet. Und wenn der auf was Fressbares stößt, auf Widerstand, dann klappt der der Kopf runter und greift sich den Fisch oder was er auch immer dann erspäht. Passiert tatsächlich auch, dass sie gegen Steine, also die brechen auch ab und zu mal ab und wachsen danach, diese Schnabelspitzen am Unterschnabel. Das passiert also auch. Fand ich den Vogel mit dem verrücktesten Schnabel.
Stimmt.
Heutzutage fischen die da wahrscheinlich leider auch sehr viel Plastik raus.
Ja, ja, stimmt. Vermutlich schon.
Und gehören, wenn ich mich nicht irre, zu den Seeschwalben, ne? Also sind Seeschwalbenverwandte.
Ja.
Also eigentlich sehen sie aus wie Seeschwalben mit einem merkwürdig verlängertem Unterschnabel, wenn man so will.
Lassen wir das gelten als den verrücktesten Schnabel, Martin?
Ja.
Ja?
Ja. Danke. Wir nehmen den Kreuzschnabel das nächste Mal.
Okay.
Okay.
Das ist der heimische verrückteste
genau.
Schnabel. Wir kommen zum nächsten. Wir verlassen die Welt der Schnäbel und kommen zur der Frage, welcher Vogel hat die wohl kurioseste und stärkste Duftnote?
Was sind denn das hier wieder für Fragen?
Ja, das ist
Was gibt's denn für Stinkvögel?
Wiedehopfe.
Oder an der Stelle, weil ja, mein erster Gedanke war, dass ihr euch, was habt ihr, ihr den Wiedehopf nehmt oder Pinguine, sei an der Stelle gesagt, es handelt sich um einen angenehmen Geruch.
Ein angenehmer?
Der angeblich bei günstigem Wetter 10 Kilometer weit zu riechen ist.
Da haben wir aber Glück, dass man den Wiedehopf dann nicht 10 Kilometer riechen kann.
Das wäre nicht so angenehm.
Wahrscheinlich ist es keine heimische Art, oder?
Nee, es ist keine heimische Art. Wir befinden uns
in den Tropen.
Im Beringsee.
Beringsee.
Oder an den Klippen des Beringsees.
Ah, dann ist es wahrscheinlich. Hast du eine Idee, Silke? Also irgendwas so aus der Röhrenasenverwandtschaft, würde ich sagen.
Nee. Wobei keine schlechte Vermutung, weil die auch extrem gut riechen und sogar solche Landkarten mit ihrem Geruch, das werden wir auch nochmal thematisieren bei einer Seevogelfolge.
Das ist
eine coole Geschichte.
Beringsee. Ja, also Beringsee ist ja eher so im Norden, Nordpazifik.
Also quasi zwischen Alaska und Russland.
Russland, ja.
Okay, das ist auch super schwierig. Das kann man eigentlich nicht wissen, wenn man es nicht weiß. Wenn man noch nicht da war. Wir befinden uns in der Gruppe der Alke. Also da, wo sowas wie Trottellumme, Tortalk oder auch der Papageitaucher angesiedelt ist. Und zwar geht es um den Schopfalk und den Bartalk.
Also ein bisschen wie Papageitaucher, aber anders, oder?
Genau. Ja, perfekte Beschreibung, Martin. Wer sich die angucken möchte, guckt das gerne nach. Witzigerweise, wenn ihr Bartalk nachguckt, müsst ihr aber aufpassen, ihr landet dann nämlich bei Bartalk, weil das dieselbe Buchstabenfolge ist.
Ach, stimmt.
Und das
ist eine andere Kategorie.
Ihr müsst Bird dahinter eingeben. Also, wir haben so einen kleinen, kuriosen, pinguinähnlichen Vögelchen mit so einer kleinen Locke oder bei dem Bartalk so kleinen Federbärtchen. Und die riechen tatsächlich nach Mandarine.
Mhm.
Und zwar ganz extrem. Das sind so Aldehyde wie zum Beispiel Octanal oder Decanal. Ich wollte jetzt cool chemische Substanzen reinwerfen.
Klingt gut.
Die werden aktiv von dem Vogel produziert und dienen wahrscheinlich der Kommunikation oder der Partnerwahl oder auch dem Wiederfinden des Partners oder der Eltern. Also da spielt der Mandarinduft eine große Rolle.
Und weißt du, ob das auch was mit dem Zitrusduft zu tun hat? Ist das die gleiche Verbindung? Das wäre ja witzig.
Ich habe so cool hier die chemischen Substanzen reingehauen, aber ich weiß es nicht.
Also quasi die sprichwörtliche Mandarinente unter den Vögeln.
Sozusagen.
Der Mandarinalk.
Genau.
Okay, nächste Frage. Welcher Vogel hat denn eine eingebaute Solarzelle, wenn man das so will, in Anführungsstrichen? Eine eingebaute Solarzelle. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass das hier leichte Fragen werden.
Also sprich, das produziert Energie?
Wärme, ja.
Wärme.
Wärme und er hat dafür eine ganz bestimmte Körperstelle. Es sind Vögel, die eigentlich Wärme brauchen. In kalten Nächten tatsächlich ihren Stoffwechsel total runterfahren. Ähnlich wie Torpor, das haben wir schon mal erklärt. Das ist so eine Art Mini-Winterschlaf, kann man das nennen. Und um morgens wieder schnell fit zu sein und sich aufzuheizen und schnell zu rennen in seiner sehr warmen Umgebung, kalte Nächte, warme Umgebung, wir befinden uns in der Wüste und wir befinden uns bei jemandem, der sehr schnell rennt. Wer rennt in der Wüste sehr schnell?
Hat das was mit meinem Käppi zu tun?
Ja, es hat was mit deiner Käppi zu tun.
Da ist nämlich ein Laufvogel, nee, ist kein Laufvogel, aber
ist ein Rennvogel.
Genau, es ist ein Rennvogel und zwar der wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Ich vergesse das immer wieder.
Wegekuckuck.
Ja, genau. Ja. Ich will immer Roadrunner sagen, so heißt er im Englischen, ne?
Ja.
Aber der ist es anscheinend.
Der ist es. Der hat nämlich, das steckt dahinter, hinten an seinem so im Bürzelbereich, so am Rücken, hat der eine Stelle mit ganz dunkler Haut und wenig Federn. Oder die Federn kann er so zur Seite biegen sozusagen. Und dann legt er sich morgens in die Sonne mit dieser mehr oder weniger dunklen, kahlen Stelle und dunkle Sachen heizen sehr schnell auf. Wer ein schwarzes Auto hat, weiß, wovon ich rede. Und so macht das der Roadrunner auch und ist dann schnell wieder in Betriebstemperatur.
Man könnte sich vielleicht auch fragen, warum in der Wüste, das ist doch eigentlich immer warm, aber nachts strahlt ja die Wüste einfach Wärme ins All ab und deswegen ist es morgens und auch nachts teilweise ganz schön kalt. Also ich glaube, es kann auch frosten in Wüsten. Deswegen, also cool.
Ja, ich hatte tatsächlich erst an so nordische Vögel gedacht, aber die sind wahrscheinlich einfach besser ausgerüstet für Kälte, ne? Irgendwie mehr Federn und so, weil bei denen ja auch tagsüber kalt ist.
Ja.
Und das braucht, oder das hat der Roadrunner ja nicht. Mega Geschichte.
Und ich meine, die Kategorie habe ich mir natürlich dann zurechtgelegt. Also, das ist mein subjektiver, coolster, kurze Solarzelle. Okay, wir machen weiter. Wir thematisieren wieder Testosteron. Nämlich, welcher Vogel hat relativ gesehen die schwersten Hoden?
Das hatten wir schon mal in der Podcast-Folge.
Das haben wir schon mal gesagt. Es ist tatsächlich ein Vogel, den ihr auch in Deutschland sehen könnt. Ein Vogel, dessen Schwesterart auch vielleicht an eurem Futterhaus mal sitzt, aber sehr unscheinbar ist.
Ach so.
Heckenbraunelle.
Ja, genau, richtig. Und die Schwesterart dazu, die auch in Deutschland vorkommt, heißt
eher in den Bergen.
Alpenbraunelle?
Die Alpenbraunelle.
Ach, und
die Alpenbraunelle ist es.
Auch wirklich?
Die Heckenbraunelle hat ziemlich schwere, verhältnismäßig relativ große Gonaden. Aber die Alpenbraunelle, habe ich zumindest in einem Artikel gelesen, gilt als die mit den schwersten. Jetzt könnte man sich fragen, warum. Braunellen haben ziemlich komplexes Sozialverhalten oder Sozialsystem. Da ist nicht so eine Monogamie oder auch, wie es bei vielen anderen Singvögeln ist, die paaren sich, die Männchen versuchen sich mit vielen Weibchen zu paaren. Bei denen ist es so ein ganz komplexes System und es ist weniger so ein Territorialverhalten. Also die singen auch, haben auch kleine Territorien, aber es ist mehr, das ist auch sehr begrenzte Ressourcen und die haben mehr so eine Art Kommune, kann man vielleicht sagen. Da paart sich ein Männchen mit vielen Weibchen, aber auch umgekehrt. Die Weibchen versuchen, möglichst viele Männer als potenzielle Väter und als potenzielle Kümmerer für ihren Nachwuchs zu gewinnen. Und so ist es bei den Männchen Vorteil, möglichst viel Spermien zu produzieren zu können. Da muss zum Ende gesagt werden, 8% des Körpergewichts nimmt er zur Brutzeit ein. Das ist deutlich mehr als sein Gehirn, relativ gesehen, in seinem Gewicht.
Und du hast es ja schon gesagt, das ist nicht das ganze Jahr so, sondern tatsächlich nur zur Paarungs- und Vermehrungszeit. Ne?
Ja, so ist es.
Da kann ich vielleicht noch einwerfen, ich kenne die Geschichte von den Haussperlingen. Bei denen schrumpfen die Hoden am Ende der Brutzeit so von Erbsengröße auf Stecknadelkopf runter.
Ach Gott, das ist ja wirklich krass.
Da sparen die super viel Energie.
Ja.
Später.
Es macht ja auch Sinn, wenn man ein flugfähiges Tier ist, ne, was dann möglichst nicht Ballast mit rumschleppen will, wenn es nicht gebraucht wird.
Dann zur nächsten Frage. Welcher Vogel ist der beste Schlagzeuger?
Also ich glaube, wir haben
und es handelt sich nicht um einen Specht.
Ja, das wäre jetzt mein.
Komm.
Oh ja, komm.
Ich das ist natürlich fies.
Ach so, oh, doch, dann weiß
da
ich doch
da haben
was.
Wir nämlich auch mal was im Podcast
erzählt. Ich, auch wieder nicht die Nordhalbkugel, sondern die Südhalbkugel.
Ja, Australien oder Neuguinea.
Keine Ahnung.
Bei den Spechten, also die Spechte sind natürlich hier ganz, ganz vorne mit dabei. Aber Schlagzeuger spielen das ja nicht mit ihrem Kopf, sondern mit Drumsticks oder mit Stöckchen. Und so macht es auch der Vogel, den ich meine.
Ja, das ist der Palmkakadu, ne?
Korrekt, Martin. Das ist der Palmkakadu oder Arakakadu genannt. Eine wirklich toll aussehende Vogelart aus der Gruppe der Papageien. Und die Männchen suchen sich tatsächlich Stöckchen aus. Das lernen sie wahrscheinlich von ihren Vätern, weil es da ganz verschiedene Vorlieben gibt. Manche mögen so gerne so lange Stöckchen. Manche schälen die, manche nicht. Und dann hauen die auf Baumhöhlen mit diesem Stöckchen. Und das ist sozusagen ihr Balzgesang.
Auch ganz süß. Also schaut da mal nach Videos im weiten Netz. Die sehen da ganz knuffig bei aus und sehen dann immer so ein bisschen nonchalant aus, während sie dann da mit ihrem Stöckchen so rumhauen. Also ganz süß, finde ich.
Ich habe auch einen Ton mitgebracht. Da müsst ihr jetzt aber ganz genau hinhören, weil das ist sehr leise, das Trommeln. Man hört ihn auch zwischendurch rufen, den Palmkakadu. Werden wir euch möglichst laut drehen, es ist im Hintergrund zu hören, so ein Tock, Tock, Tock. Das Besseres habe ich leider nicht gefunden und meine eigenen Aufnahmen von Palmkakadus halten sich leider sehr in Grenzen. Okay, wollt ihr noch eine?
Eine noch?
Na klar.
Okay.
Her damit.
Welcher Vogel transportiert sein Nistmaterial auf die speziellste Weise?
Ich habe da auch gleich eine Art im Kopf, weil eine Kollegin von mir die, glaube ich, zu Hause hält. Kann das sein?
das könnte sein. Es gibt auch Videos dazu im Internet, so in den sozialen Netzwerken.
Gut, ist ja auch wieder sehr subjektiv, speziellste Art, ne?
Hau raus.
Ist es also, was mit Papageienart,
es hat
tun?
Was mit Papageien wieder zu tun. Ich muss an der Stelle sagen, ich liebe Papageien. Das ist vielleicht ein leichter Bias dieser Folge. Und zwar handelt es sich natürlich nicht um mit dem Schnabel transportiert, weil das tun ja alle. Mit den Füßen gibt es auch, aber es gibt tatsächlich auch eine Vogelart, die macht's mit was dazwischen. Und zwar, Martin, weißt du auch genau, welche Gruppe?
Ich weiß nicht, wie sie eigentlich heißen, aber ich denke an diese kleinen Papageien aus Afrika, glaube ich.
Richtig, ja.
Rosenköpfchen, Pfirsichköpfchen, genau. Da gibt es ja ganz viele von, ganze Fruchthorn.
Ganze Fruchthorn, ja. Die Familie der Unzertrennlichen.
Ach, so heißen die, genau.
Innerhalb der Papageien sind zum Beispiel, wie du sagst, Rosenköpfchen, Pfirsichköpfchen. Und was die machen, da gibt es Videos im Internet auch, die bearbeiten so Halme mit ihren Schnäbeln, schneiden die und machen die so dünner und kleiner und so und das ist wirklich ganz filigran und dann stecken sie sich die zwischen Rücken- oder Bürzelfedern ins Gefieder. Und das sieht aus, als würden die sich schmücken. Also es sieht wirklich aus, als würde dieser Vogel gerade ein Kostüm annähen und es sieht unglaublich süß aus. Deswegen sind viele Videos davon viral gegangen. Deswegen habe ich die Frage aufgegriffen. Und die machen das wohl, ich meine, der Mensch sucht immer eine Begründung, vielleicht gibt es auch keine, aber vielleicht ist es die auch, weil die machen das und können dadurch ganz viele Halme gleichzeitig transportieren. Und die halten dann auch im Gefieder. Also die stecken das irgendwie so tief, dass es zwischen den Federn hält, fliegen dann zu einem Nest und bauen sich mit diesen Halmen dann aus ihrem Gefieder das Nest.
Ach krass, ich habe die Videos schon gesehen, aber die hören dann immer auf. Und ich habe gedacht, so naja, das gehört zur Balz, dass die das transportieren.
Dass sie das transportieren,
habe ich nicht gedacht. Ja. Cool.
Vielleicht, wer weiß, ist es auch Teil der Balz gleichzeitig, aber sie nehmen das gerne dann für ihr Nistmaterial.
Mega.
Ich habe gedacht, du redest von Arten, die Material verschlucken und dann wieder hochwürgen oder so.
Das wäre so ein Mauersegler vielleicht, die das so. Das wäre auch eine gute Lösung eigentlich gewesen. Das wäre ja, gar nicht eingefallen, wohin.
Stimmt.
Ne, die so Schnabel transportieren, also innen drinne.
Mhm.
So Matsch.
Habt ihr was Neues gelernt?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Also wie immer natürlich.
Ich bin sehr beeindruckt von den Fragen. Ich hatte vorher schon überlegt, so Mensch, wir hatten letztes Mal ja fast alle Rekorde, die mir so eingefallen sind, schon abgefrühstückt. Ich hätte noch zu bieten den Vogel mit den meisten Buchstaben, mit dem längsten deutschen
Ach,
Namen.
Herrje. Ach, herrje. Ist es eine heimische Art? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee.
Ich könnte die, auf Latein wüsste ich es, wissenschaftlichen Namen, glaube ich. Aber vielleicht auch nicht.
Aber vielleicht auch nicht.
Der Ziegensittich ist der wissenschaftliche Name Cyanorhamphus nova aecilandiae. Das habe ich mal als Jugendlicher gelernt, weil ich dachte, das wäre cool.
Ja, das ist auf jeden Fall cool. Das ist cool.
Na gut, die deutsche Sprache ist ja da sehr gütig beim Zusammensetzen von Wörtern und Namen. Ist irgendwie sowas wie Weißwangen.
Das ist bestimmt ein Bindestrich dazwischen und ganz lang.
Ja.
Ganz lang bei dem letzten Namen.
Bestimmt ganz lang.
Ich weiß auch nicht, ob es wirklich der längste ist. Ich habe das mir für meinen Audio-Adventskalender, hatte ich mal so ein Rätsel nebenbei und habe dann mal nach langen Vogelnamen geguckt und bin dann über den gestolpert und habe keinen längeren mehr gefunden. Ich kann es euch verraten. Ich glaube, ihr kommt nicht drauf.
Bitte, nee.
Es ist der Amazonien-Strichelameisenschlüpfer.
Oh nein, er heißt Strichelameisenschlüpfer.
Amazonien-Strichelameisenschlüpfer.
Aber stimmt, über die Vogelgruppe der Schlüpfer bin ich auch schon mal gestolpert.
Ja, die ist wirklich lustig.
Aus offensichtlichem Grund. Aber Schlüpfer kommt ja von, sie schlüpfen wahrscheinlich durchs Dickicht, ne?
Genau, ja.
Aber schön.
Ist ja auch ein anderer Name für den Zaunkönig.
Ah, ach so.
Zaunschlüpfer. Genau, weil die ja auch immer so umherwuseln.
Ja, wir hoffen, ihr habt was mitgenommen hier auch zu Hause von diesem kleinen Quiz. Und ich glaube, wir können alle festhalten. Und wer das Buch Superkräfte der Vögel mal in der Hand hat, Vögel sind einfach Hammer.
Ja, egal, ob es ein Superlativ ist oder nicht. Alles, was sie machen, ist irgendwie cool, finde ich. Und ich glaube, da sind wir alle auf einer Wellenlänge, oder? Ja, Silke nickt auch.
Und man kann nie aufhören, irgendwas über die zu erfahren. Mhm. Es gibt halt immer irgendwas Tolles, Neues, was man erfahren kann.
Unerschöpflich.
Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Nabu-Gezwitscher.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, wir haben euch etwas mitgebracht aus dem Nabu-Universum. Ihr wisst es vielleicht oder ihr habt diese Zahl schon mal gehört. Circa 100 Millionen Vögel sterben jährlich allein in Deutschland. Silke, du weißt bestimmt, wodurch?
Durch Fensterschlag.
Genau.
Scheibenschlag.
Katzen wäre aber auch eine mögliche Antwort gewesen.
Genau, Katzen wäre auch eine mögliche Antwort. Ist auch ziemlich weit oben. Aber du hast recht, Silke, es sind die Glasflächen in Deutschland. Und zwar nicht nur an ja, shiny Bürogebäuden mit Glasfassaden, sondern auch an alltäglichen Haushaltsscheiben, sage ich mal, im Wohnbereich. Und das ist ein Thema, was wir auch in der Folge 39 etwas näher beleuchtet haben. Vogelschlag, fataler Durchblick. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir ein gutes Monitoring aufstellen. Und das fehlt bisher. Also wir wissen einfach nicht, wo passiert das, was sind die Faktoren, die dazu führen, dass Vögel vor allem eben mit Glas kollidieren. Und das soll sich ändern. Es gibt nämlich den Vogelschlagmelder, initiiert vom NABU in Jena. Das ist eine Meldeplattform, ein einfaches Meldemodul, wo ihr solche Fälle melden könnt. Das ist ganz niedrigschwellig, sage ich mal. Also ihr könnt, solltet vielleicht auch, wenn ihr Fotos habt, die mit dazufügen. Und das ist eine Chance für uns und unsere NABU-Gruppen, die das betreuen, solche Fallen ausfindig zu machen und vielleicht auch an die, ja, Gebäudebesitzer und Besitzerinnen heranzugehen, an die untere Naturschutzbehörde und so weiter, um solche Todesfallen aufzuzeigen. Bisher gibt es 3 Standorte in Deutschland, Jena, Leipzig und Bergstraße in Hessen. Weitere Standorte sollen zukünftig dazukommen.
Und wir haben dazu auch einen kleinen O-Ton mitgebracht von dem Initiator vom NABU Jena, von Max. Und da hören wir einmal kurz rein.
Ziel war es, mit einer niedrigen Einstiegshürde, also keine Installation, keine Anmeldung auf irgendeiner Plattform, sondern nur eine Webseite, wo die Person Fragen beantwortet, Fotos macht, den Vogelschlag auf den Fotos markieren kann und dann an die Naturschutzorganisation vor Ort senden kann.
Also ihr seht, so ein Monitoring ist wichtig, das brauchen wir. Meldet euch, macht mit unter vogelschlagmelder.de, wenn ihr was findet oder wenn ihr selbst eure Stadt, euren Ort etablieren möchtet. Ihr findet auf der Website auch typische Fragen und weitere Infos, also vogelschlagmelder.de. Ansonsten haben wir noch einen kleinen Mitmach Berlin reingezwitschert Live-Erleben, Act für euch am 5. Mai, das ist ein Dienstag, von 19 bis 21 Uhr. Ich glaube, um 19.30 Uhr starten wir dann mit so einer Mix aus Lesung und Live-Podcast. Martin und ich in der Bibliothek Pablo Neruda in Friedrichshain. Anmeldung oder den Link zu weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes.
Wir würden uns freuen, euch dort zu sehen und uns mit euch auszutauschen.
Und damit kommen wir zum Bird of the Day. Und da könnt ihr alle mitraten, wer das denn sein könnte. Silke, was fühlst du, wenn du das hörst?
Oh, ich mag das immer total gerne, aber ich habe auch jedes Mal so einen kurzen Moment von, huch, wer war das denn nochmal? Und dann kommen diese typischen Elemente da drin und dann denke ich, ach so, alles klar.
Geht mir genauso wie dir, Silke. Für mich ist immer so diese Wiederholung der Strophen irgendwie so der Hinweis, der gefehlt hat. Und dann weiß ich auch immer meistens ziemlich sicher, okay, ja, du bist es.
Ja, weil auch oft Imitationen dabei sind. Also die Sachen, die dieser Vogel fabriziert, sind auch manchmal, wie auch in dieser Aufnahme erinnert, etwas total an den Kleiber. Aber dann kommt halt was komplett anderes und das wird dann auch so 2 bis 5 Mal wiederholt und dann kommt das nächste und man denkt sich, oh, es ist schon echt Frühling und deswegen finde ich diesen Vogel super schön zu hören.
Ja, und der deutsche wie auch der wissenschaftliche Name nehmen auch Bezug auf diesen schönen Gesang. Lies doch gerne mal den wissenschaftlichen vor, Fabian.
Das ist Turdus philomelus.
Genau. Ich glaube, du hast das auch mal übersetzt in Freund des Liedes. Finde ich auch eine schöne Umschreibung.
Und habt ihr schon mal eine Drosselschmiede gefunden? Das finde ich auch super cool bei denen.
Nee, gefunden habe ich die noch nicht, aber ich weiß natürlich, dass es die gibt. Ich halte immer meine Augen da noch offen.
Also manchmal sehe ich im Garten so zerschmetterte kleine Gehäuseschnecken, aber dann weiß ich immer nicht, ist es jetzt eine Drosselschmiede oder nicht? War es vielleicht der Igel oder ein anderes Tier?
Ich habe schon mal tatsächlich eine gefunden und dann findet man leere Gehäuse von Schnecken. Und das sind Singdrosseln, die irgendwelche Schnecken finden und die dann an einem Ort ganz gerne, zum Beispiel ein kleines Steinchen, was sie finden, zerhauen sie dann diese Schnecken und fressen das Innere und dann kommen sie mit der nächsten und dann findet man wirklich einen Haufen von leeren, zerhauenen Schneckengehäusen. Das nennt sich Drosselschmiede. Und da gibt es sogar ein Zitat in dem Buch Der Hobbit, wo es heißt, wenn die Drossel schlägt und der letzte Sonnenstrahl am Durinstag auf das Schlüsselloch fällt. Also, man kann festhalten, der wusste das mit den Drosseln.
Haben wir eigentlich schon die Art aufgelöst? Ich bin mir immer unsicher.
Ah, wir waren schon bei Drosseln und wir waren schon bei Lied. Es ist keine Lieddrossel.
Sondern eine Singdrossel.
Genau.
Es ist die Singdrossel und ich würde sagen, damit hören wir sie uns nochmal an.
Und mit diesem wunderschönen, melodischen Gesang, liebe Silke, danken wir dir für deine Teilnahme an unserem Podcast, dass wir über Rekorde sprechen durften. Und an der Stelle nochmal eine Empfehlung auch auf deine Website, die Vogelguckerin oder vogelguckerin.de, beziehungsweise schaut auch bei Instagram vorbei. Da bietest du immer sehr viel Content zu unseren Lieblingstieren, würde ich jetzt mal so behaupten.
Auf jeden Fall. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich nochmal da sein durfte. Es war wieder ein großer Spaß. Martin, wir haben das wieder ordentlich gemacht. Fiese Fragen von Fabian beantwortet.
Finde ich auch.
Wirklich, wirklich.
Wir haben uns gut gehalten. Auf jeden Fall.
Ja, richtig gute Fragen.
Total. Nein, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst, Silke. Und schaut bei ihr gerne vorbei. Es sind wirklich tolle Sachen. Und damit würde ich sagen, macht euch einen wundervollen Tag. Abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn gerne weiter. Schreibt eine Bewertung. Wünsche, Kritik gerne an Martin.
Vogelpodcast@nabu.de und wir freuen uns auf euer Feedback. Und dir, Silke, alles Gute, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Vogelgucken.
Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom Nabu. Eine Produktion des Nabu. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. We'll be right back.